Heute geht's ums Koppeln. Nicht ums Kuppeln, falsch verstanden, ums Koppeln. Denn Koppeltraining ist einfach extrem wichtig, wenn es um die Wettkampfvorbereitung geht. Also, Ohren auf, Stift raus, es geht los.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Ja, Lotta will schon, das sieht, ich sehe, du willst, bitte, was?
Ja, du siehst gerade ein Fragezeichen in meinem Gesicht. Kuppeln, da geht schon ums Autofahren, oder? Nicht jemanden verkuppeln, oder?
Beides, glaube ich. Also, es gab ja mal den Kuppelparagraf.
Ne? Ich kenne nicht. Nur die Kupplerin.
Da ging es nicht ums Autofahren bei der Kupplerin.
Ja, ja, genau. So. Und der Kuppelparagraf hatte auch nichts mit Autofahren zu tun.
Richtig,
ich.
Genau. Aber man kann auch im Auto kuppeln.
Ja, 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 sorry, ja, das dauert jetzt lange.
Jetzt ein bisschen. Genau. Man kann auch im Auto beim Kuppeln kuppeln. Aber grundsätzlich ist damit eher gemeint, zwei Menschen auf eine eher engere Art zu verbinden. Kuppeln.
Ja, eigentlich geht es ja da um irgendwelche, sag ich mal, prämodernen Formen der Eheschließung.
Prämodern, du meinst Knüppel aus dem Sack, Kopf drauf und wenn er oder sie in der eigenen Höhle aufwacht, ist es Inventar?
Nee, ich glaube, wir sollten das lieber vielleicht in einem anderen Podcast besprechen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Heute sprechen wir übers Koppeltraining. Also wenn man von einer Disziplin auf die andere wechselt und das im Training irgendwie einbaut. Sehe ich das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also es war jetzt nicht Wikipedia-reif, diese Definition, aber für die KI wird es wohl reichen.
Ja, genau. Nein, ernsthaft, wir sind jetzt Anfang Juni, erste Juni-Folge jetzt. Der Juni ist ganz jung und es waren auch schon Wettkämpfe. Letzte Woche Kraichgau, diesen Sonntag Hamburg. Hamburg war jetzt weniger Juni-Wetter, sondern April-Wetter fast schon, würde ich sagen. Aber Wetter ist ja egal, die Wettkämpfe laufen und viele von uns gehen spätestens jetzt in die heiße Phase. Und da ist es natürlich dann einfach auch gut, wenn man den Körper so ein bisschen dran gewöhnt, nicht nur eine Disziplin zu machen, sondern im Training vielleicht zwei hintereinander zu trainieren. Eine, glaube ich, triathlon-spezifische Einheit, die besonders für Einsteiger immer ganz interessant ist, oder die sind immer ganz interessant für Einsteiger, weil sie das Markenzeichen sind, wenn ich solche Einheiten trainiere, dann werde ich Triathlet.
Ja, manche glauben ja auch tatsächlich, wenn sie einsteigen mit dem Triathlon, dass sie dann am besten mindestens jeden Tag alle drei Disziplinen trainieren müssen oder so. Also das habe ich schon öfter gelesen in diversen Facebook-Gruppen.
Mindestens, ja.
Und das ist natürlich nicht der Fall. Wir haben ja eine Saisonplanung oder eine Periodisierung, wo wir vom Allgemeinen zum Speziellen kommen und wo es immer darum geht, im Winter halt möglichst die Dinge zu tun, die die allgemeine Fitness fördern und Richtung Sommer oder zum Wettkampf hin die Dinge, die eben helfen, sich ganz besonders auf den Triathlon-Wettkampf vorzubereiten.
Wettkampfspezifisch zu trainieren.
Genau. Und natürlich besteht der Triathlon aus drei verschiedenen Disziplinen, aber dazwischen finden eben noch sehr viele wichtige andere Handgriffe statt. Und das wird man spätestens dann merken, wenn man es nicht geübt hat, bevor man den ersten Triathlon macht. Aber auch wenn man schon lange drin ist, kann es einem passieren, dass man ohne Koppeltraining dann irgendwie blöd dasteht und sich überlegt, hä, wie war das jetzt nochmal? Wo kommen jetzt meine, beim Koppeltraining geht es ja eigentlich mehr um den Übergang von zwei verschiedenen Sportarten, von der einen in die andere. Aber dazwischen gibt es ja auch manchmal noch ein paar Handgriffe, die man auch können muss. Und das ist meistens dann problematisch. Das ist dann aber eigentlich eher Wechseltraining.
Genau, genau. Kann man kombiniert machen, ist jetzt aber was wir nicht kombiniert hier besprechen. Wir stolpern da wahrscheinlich schon so ein bisschen drauf, aber primär geht es einfach darum, die belastenden Aspekte daran zu kombinieren. Und so was im Wechsel passiert, kann manchmal mental sehr belastend sein, aber ist meistens für den Körper nicht ganz so anstrengend, sondern eher, ja, so eine kleine Verschnaufpause. Und
ein kleines deswegen, bisschen motorische Herausforderung ja, vielleicht oder ja, so koordinative Fähigkeiten werden da geschult.
Ja, ja, Lotte versuchte gerade die so ein bisschen anzudeuten mit den Armen. Das ist im Podcast immer so ein bisschen schwer. Es lässt sich so schwer transportieren, wenn es kein Geräusch macht. Aber ja, genau. Ich habe es gerade schon angesprochen, gerade Leute, die neu in den Sport einsteigen, verbinden mit dem Koppeltraining, also mit dem Training von zwei Disziplinen, möglichst miteinander bzw. hintereinander irgendwie so was ganz Triathlon-spezifisches. Also das ist ja irgendwie auch logisch, ne? Im Triathlon macht man halt mehr als eine Disziplin, also mehr als eine Sportart und da muss ich auch irgendwie mehr trainieren. Aber das ist jetzt nicht unbedingt der Grund, warum wir die machen sollten. Also das ist schon ein Teil, aber Lotte hat es schon gesagt, es macht auch mehr Sinn zum Wettkampf hin, im Januar oder im Dezember schon Koppeleinheiten zu machen, kann ab einem gewissen Niveau vielleicht Sinn machen oder kommt halt darauf an, wann der erste Wettkampf ist. Wenn man halt jetzt irgendwo im warmen Ausland startet im März, dann machen sie im Winter schon auch Sinn. Aber wenn man jetzt im Juni, Juli seinen Wettkampf hat, muss man es nicht unbedingt im Winter machen.
Ja, wobei man ja auch unspezifisch im Winter bereits Koppeltrainings absolvieren kann. Also es gibt auch Leute, die fahren mit dem Mountainbike durch den Schnee und fahren hinterher Langlauf oder machen hinterher Langlauf. Das wäre auch eine Art Koppeltraining. Ich weiß nicht, wie schnell man da von dem einen Sportgerät aufs andere wechseln kann, aber das wäre ja in gewisser Weise zumindest eine Herausforderung für den Körper, sich von der einen auf die andere Sportart umzustellen. Und darum geht es ja eigentlich auch beim Koppeltraining, um diese Umstellung.
Ja, aber es ist natürlich, also klar, vom Fahrradfahren ist schon ähnlich. Obwohl ich jetzt sagen würde, mit dem Mountainbike zum Beispiel durch den Schnee zu fahren, ist nochmal eine andere Belastung, als mit dem Triathlonrad auf Asphalt zu fahren. Aber klar, man kann damit auch eine höhere Belastung simulieren. Also man muss dann nicht vielleicht 5 Stunden fahren, sondern man fährt dann 1 Stunde und das ist super anstrengend. Und dann hat man auch einen Belastungsreiz gesetzt. Bei dem Skifahren, beim Langlauffahren ist wahrscheinlich eine ähnliche Belastung oder ein ähnlicher Trainingseffekt da wie beim Laufen. Also gerade wenn man Grundlagen läuft oder dann entspannt, in Anführungsstrichen entspannt Langlauf macht, dann ist schon ein ähnlicher Reiz, was das Herz-Kreislauf-System angeht. Der Reiz auf den Bewegungsapparat sieht aber dann schon nochmal ganz anders aus. Also da kann man wenig simulieren. Und ich würde jetzt auch sagen, es ist ganz nett als Trainingseffekt, wobei ich das jetzt, also klar, ich meine, wer da jetzt super Bock drauf hat und ja, im Winter immer mit dem Mountainbike zur Langlaufpiste fahren muss, der kann das natürlich wunderbar machen. Aber sich jetzt speziell das einzurichten und das in den Trainingsplan mit aufzunehmen und vielleicht irgendwo in die Berge zu fahren, um das machen zu können oder irgendwo in Schnee, das lohnt, glaube ich, den Aufwand nicht.
Ja, ich würde es auch nicht unbedingt machen, wenn es nicht direkt vor der Haustür ist quasi oder halt super nahe liegt, weil es halt die einfachste Möglichkeit ist. Ne? Also wenn man jetzt dafür fünf Stunden in den Schnee fahren muss oder irgendwie so, um das beides miteinander zu kombinieren, dann sehe ich da auch nicht unbedingt den Sinn drin. Nee. Aber manche Leute machen ja vielleicht beides gerne im Winter.
Ja, ja. Das ist, also wie gesagt, es spricht nichts dagegen, aber man muss es nicht unbedingt machen. So.
Genau.
Das ist der Punkt. Und es ist ja auch, glaube ich, dahingehend nochmal ein Unterschied, weil viele ja auch beschreiben, und das ist eben ein Aspekt vom Koppeltraining, viele halt diesen Umstieg aufs Laufen als sehr unangenehm oder sehr ungewohnt beschreiben. Und das haben wir wahrscheinlich alle schon mal mehr oder weniger erlebt. Also ich fand es noch nie so extrem belastend. Aber es ist natürlich schon ein komisches Gefühl. Vor allen Dingen, wenn man Langdistanz macht und man kommt eben von langer Zeit vom Rad, also 5, 6 Stunden Fahrrad gefahren ist und dann plötzlich joggen oder rennen muss, dann fühlt sich das schon natürlich komisch an im ersten Moment. Das ist auch nur ein Teil, an den man sich da gewöhnen kann oder muss. Das ist aber gerade dann wichtig, wenn man, sagen wir mal, ambitioniert ist. Also wenn ich sage, ich möchte wirklich einen guten Wettkampf hinlegen, ich möchte zum Beispiel aufs Treppchen, mir fehlen noch 9 Sekunden, dann ist es sehr sinnvoll, das so zu üben, dass einem das nichts mehr ausmacht. Dass man einfach ganz selbstverständlich vom Rad springt und losläuft. Sollte man das vielleicht auch 1-2 Mal mehr machen und kann dann unter Umständen ein bisschen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit gut machen, weil man da keinen Gewöhnungseffekt mehr hat im Wettkampf
auf der Laufstrecke. Natürlich sollte man das vor dem Wettkampf rechtzeitig geübt haben. Also wir haben jetzt gesagt, im Winter ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt. Aber je nachdem, wann der Wettkampf ist, kann man ja sagen, so vielleicht 6 bis 8 Wochen vorher damit anzufangen, wäre schon top.
Ja, also wenn man es vorher nicht gemacht hat, dann ist das so die Zeit, wo man es machen sollte. Das erklärt sich auch so ein bisschen daraus. Oder vielleicht ist es auch für uns als Trainer einfach immer total selbstverständlich. Im Wettkampf muss ich es auch. Wenn das Training wettkampfspezifischer wird, dann mache ich vor dem Wettkampf Koppeltraining. So einfach ist die Sache. Wie gesagt, eben ein Punkt ist, sich an dieses Gefühl, auf rohen Eiern laufen zu gewöhnen. Und das kann man relativ gut, aber dafür muss man eigentlich dann auch nicht lange laufen. So aus der Erfahrung, viele sagen so, ja, der erste Kilometer fühlt sich so unangenehm oder komisch an und dann würde es ja eigentlich reichen, Koppeltraining zu machen, beliebig lange Fahrrad zu fahren und dann 1 Kilometer zu joggen. Und dann hätte man sich ja quasi daran gewöhnt, oder?
Ja, also es kommen hier mehrere Aspekte zum Tragen. Es geht nicht nur um dieses Gefühl, was halt komisch ist, sondern natürlich passiert im Körper ja auch ein bisschen was bei der Umstellung vom Radfahren zum Laufen. Also einerseits haben wir unterschiedliche motorische Anforderungen. Wir wissen alle, beim Radfahren, das ist ja eigentlich eine sehr monotone, zyklische Bewegung. Wir drehen halt einfach immer an der Kurbel. Und das idealerweise relativ schnell, also mit einer, wenn man jetzt ein guter Radfahrer ist, dann hat man ja auch immer die ideale Trittfrequenz von 90 mindestens. Ich weiß, das ist in der Realität natürlich nicht immer so, aber trotzdem ist die Trittfrequenz meistens doch recht hoch im Vergleich zum Laufschritt. Und allein diese motorische Umstellung sorgt häufig dafür, dass man auf den ersten paar Metern sehr viel schneller losläuft und eben quasi so ein bisschen diese Kurbelbewegung beim Laufen simuliert. Also, dass man dann sehr viel schneller läuft, es fühlt sich aber trotzdem erstmal langsam an. Das ist immer tückisch, denn gerade das sorgt häufig dafür, dass man dann überpaced und ab Kilometer 3, 4 macht sich das bemerkbar. Je länger der Wettkampf noch dauert, umso mehr, logisch. So, also das eine ist eben diese Umstellung von diesen 2 verschiedenen Bewegungsmustern, die wir üben müssen, dann ist es natürlich so, wir benutzen beides mal unsere Beine. Da sind natürlich sehr, sehr viele Muskeln involviert und es sind nicht unbedingt immer genau dieselben oder sie werden vielleicht auch unterschiedlich beansprucht beim Radfahren und beim Laufen. Aber trotzdem sind da ja schon relativ viele Muskelzellen vielleicht beim Radfahren, naja, nicht komplett leer gefahren, aber auf jeden Fall sind die Speicher schon mal angezapft worden. Es ist nicht mehr ganz so viel Glykogen vorhanden und wir müssen eben damit lernen, dass unsere Muskeln ein bisschen ermüdet sind und eben nicht mehr komplett frisch. So, das ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der beim Koppeltraining auch geübt werden muss oder auf den man sich einstellen muss und weshalb es eben schon auch wichtig ist, ein bisschen länger Rad zu fahren, aber auch nicht einfach nur 1 Kilometer zu laufen, so wie du es eben vorgeschlagen hast.
Ja.
Ein weiterer Aspekt, der sich nicht so leicht erklären lässt, aber der auch nicht trivial ist, ist das Zusammenspiel zwischen unserer Schaltzentrale im Hirn und unseren Muskeln. Also natürlich.
Kann man da gleich drauf kommen, auf diese Verbindung zwischen Muskeln und Nerven? Weil ich wollte einmal noch was zu den Energiespeichern und zur Ernährung sagen.
Ja, klar.
Bevor, weil das mit den Nerven und mit den Muskeln ist ja ein bisschen anspruchsvoller. Der Punkt ist eben auch, dass, und Lotte hat es eben angesprochen, ne, wenn man eine Vorbelastung hat, dann sind die Energiespeicher ein bisschen angegriffen. Das kommt natürlich auch darauf an, wie man sich auf dem Fahrrad verpflegt. Wir können davon ausgehen, dass man wahrscheinlich sich nicht so gut verpflegen kann, dass man zu 100% ausgleicht, was beim Fahrradfahren eben verbraucht wird. Das heißt, man geht schon mit in Anführungsstrichen vorentleerten Speichern zum Laufen. Man kann ja natürlich auch, wenn man dieses Koppeltraining macht, zwischendrin schon nochmal eine Pause von 1-2 Minuten machen, beziehungsweise sich beim Wechsel einfach ein bisschen mehr Zeit lassen und da auch nochmal ein Gel nehmen oder sich ein bisschen verpflegen, je nachdem wie groß oder wie lang dann eben der Lauf ist. Aber das bietet sich dann eben auch ganz toll dafür an, die Verpflegung zu testen. Weil wenn man es jetzt so nah am Wettkampf macht, also jetzt vielleicht die Woche vor dem Wettkampf hilft das nicht mehr viel, aber 8 Wochen davor, vielleicht hat man ja vorher auch die Gels und die Kohlenhydratpulver schon mal getestet. Aber da hat man halt dann die Möglichkeit, das wirklich so unter fast Wettkampfbedingungen zu testen. Wie vertrage ich zum Beispiel eine gewisse Menge an Kohlenhydraten, die ich auf dem Fahrrad zu mir nehme beim Laufen? Weil es ist immer was anderes, wenn man man trinkt viel Kohlenhydrate, man kriegt 80 Gramm die Stunde rein auf dem Fahrrad und dann ist man fertig mit Fahrradfahren und dann setzt man sich halt hin und geht duschen, entspannt sich, isst noch eine Kleinigkeit und schläft eine Runde. Oder man geht dann eben los und läuft nochmal 10 Kilometer, wo halt eigentlich alles, was man getrunken hat und im Magen so ist, nochmal komplett durchgeschüttelt wird. Und da bietet sich natürlich diese Koppeleinheit auch an, oder auch das ist ein Aspekt dieser Einheiten, je länger die Distanz im Wettkampf wird, umso wichtiger ist Verpflegungstesten im Training in der Koppeleinheit.
Tatsächlich sage ich meinen Coaches auch immer, dass sie sämtliche Verpflegung, die sie am Wettkampftag nutzen wollen, beim Koppeltraining auch ausprobieren. Also zum Beispiel auch das Frühstück vor dem Koppeltraining. Ja. Weil ist halt blöd, wenn du dir dann am Tag des Wettkampfs überlegst, okay, esse ich jetzt ein Schokocroissant oder lieber doch mein Müsli oder weiß ich nicht was, was einem dann gerade in den Sinn kommt. Kann halt sein, dass wenn man es nicht getestet hat, das eben in die Hose geht, sprichwörtlich. Ja. Aber ja, Verpflegung ist da auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Stichpunkt, der sich eben super integrieren lässt in das Koppeltraining.
Ernährung, also oder Frühstück lässt sich eben auch dann gut testen, wenn man sein Koppeltraining dann auch morgens machen kann. Also das kann ja vielleicht nicht jeder. Manche von uns, habe ich mir sagen lassen, haben ja Familie und dann macht man morgens vielleicht was mit den Kindern. Lotta klappert schon mit ihrem Kaffeelöffel und will auf die Kaffeespende aufmerksam machen. Da kommen wir aber gleich dazu.
Sorry, das war aus Versehen.
Dass man, wenn man es morgens halt nicht kann, dann kann man schon dasselbe frühstücken wie am Renntag, aber wenn man zwischendrin Mittag isst, dann verschwimmt diese Testmöglichkeit oder dann sind die Erfahrungswerte, die man am Ende des Tages hat, nicht so gut.
Okay, das war jetzt
wenn man halt morgens nach dem Frühstück gleich los kann.
War jetzt ein ignoranter Tipp meinerseits?
Nein, es ist ja, manche können es, manche können es nicht.
Aber man kann sich ja auch mit der Uhrzeit an dem Wettkampf orientieren und sagen, okay, ich starte halt, bei manchen Wettkämpfen geht es auch erst um 12 los, ich starte halt um die Mittagszeit. Und oder wann auch immer, ich komme früher oder später eh in die Mittagshitze, weil es so ein langer Wettkampf ist, dann kann man das ja auch mit berücksichtigen. Also jetzt haben wir schon viele, viele Punkte genannt, die am Rande eben noch zusätzlich wichtig sind.
Eine Sache sind die Nerven.
Genau, also wir wollten ja gerade erklären oder wir haben jetzt aufgezählt, dass es einerseits wichtig ist, die motorische Umstellung zu üben, dass man üben muss, mit Vorermüdung klarzukommen. Und ein dritter Punkt ist eben, die sogenannte neuromuskuläre Ansteuerung, was ist darunter zu verstehen? Es geht eben darum, dass die Befehle aus dem Gehirn so schnell wie möglich und so präzise wie möglich über die Nervenbahnen in die Muskeln geleitet werden, wo sie dann eben ausgeführt werden. So. Also Neuro, Nerven und muskulär ist irgendwie selbsterklärend. Da geht es natürlich auch ein bisschen darum, dass dann wieder Reize oder Signale zurückgesendet werden. Ah, okay, das Bein bewegt sich halt nicht so, wie es soll oder das fühlt sich jetzt aber alles komisch an. Und deshalb nennt man das eben neuromuskuläre Koordination. Das ist eben, hat auch was damit zu tun, dass natürlich die beiden Sportarten, Radfahren und Laufen, unterschiedlich sind und dementsprechend andere Befehle an andere Muskelpartien geschickt werden. Aber genau, es geht hier halt ein bisschen um die Umstellung, den richtigen Bewegungsablauf und ja, vielleicht auch, dass man sich eben auf unterschiedliche Untergründe und das alles einstellen kann.
Ja, das kommt ja oft auch noch dazu, dass die Wechselzonen jetzt nicht irgendwie schön mit Teppich ausgelegter Parkplatz sind, sondern oft halt andere Sachen, andere Bereiche, meistens auch nicht so schön zum Drauflaufen. Und da kommen wir dann auch wieder in das Wechseltraining so ein bisschen rein. Läuft man mit Schuhen, läuft man ohne Schuhe? Das hat ja dann auch immer was so mit der eigenen Vorliebe zu tun.
Genau. Einen Punkt haben wir jetzt noch vergessen oder ein Argument, warum Koppeltraining so wichtig ist. Das merkt man vielleicht nicht mehr so, wenn man schon echt extrem lange dabei ist. Aber für Einsteiger ist es vielleicht doch relevant, mal zu testen, wie es sich anfühlt, eben aus der sitzenden Position, vielleicht sogar auch noch mit einem Auflieger oder auf dem Triathlonrad. Dann liegt man ja fast eher in die aufrechte Position zu geraten. Das ist ja noch viel relevanter eben beim Wechsel zwischen Schwimmen und Radfahren. Da muss man ja auch zwischendrin erstmal aufstehen und laufen. Und da haben manche Leute auch echt Probleme und kriegen erstmal so einen kleinen Kreislaufkollaps.
Oder einen großen Kreislaufkollaps, da sind auch Leute schon ohnmächtig geworden.
Ja, genau. Also das sollte man natürlich nicht unterschätzen und vielleicht 3-4 Mal geübt haben. Dann kann sich der Körper auch dran gewöhnen. Aber ja, auch das ist eben ein kleiner Aspekt dessen, was im Koppeltraining geübt wird.
Ich würde jetzt zum Beispiel auch sagen, dass eben der Wechsel vom ja, da geht es eigentlich gar nicht so sehr um den Wechsel vom Schwimmen aufs Rad, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, sondern eigentlich die veränderte Position vom Schwimmen zum Laufen. Das ist viel anstrengender, finde ich. Das hat auch mit den Begebenheiten vom Schwimmausstieg oft zu tun. Da ist oft unübersichtlich, da ist viel los. Dann sieht man vielleicht nicht gut, weil die Schwimmbrille ist schon beschlagen oder sie ist mit Wasser vollgelaufen oder keine Ahnung, da gibt es ja 1000 Gründe. Und dann muss man da quasi in die Aufrechte möglichst schnell vorankommen und ja, wenn dann halt das Blut plötzlich so ein bisschen in die Beine rutscht, dann verändert sich halt viel. Deswegen werden manche Leute einfach ohnmächtig oder es wird ihnen schwarz vor Augen. Schwarz vor Augen mit schwarzen, also ja, anders. Wenn einem schwarz vor Augen wird, dann ist auch schwer, schnell nach vorne zu laufen oder dahin, wo eben der Wechselbeutel und das Fahrrad sind. Aber da ist ja die Koordination zwischen Muskeln und Nerven auch ganz wichtig. Dieses Aufstehen oder dieses sich auch aus dem Wasser wuchten, dann sich orientieren, wo muss ich hin, wo komme ich gerade her, wo ist oben und wo ist unten, weil das ist manchmal schon so ein Problem. Und deswegen finde ich, die Koppeleinheit Fahrradfahren Laufen ist super, um die Belastung zu testen, um den Wettkampf zu simulieren und um die Ernährung zu erproben, zu gucken, wie viel verträgt man wann und wovon. Diesen Wechsel von Schwimmen zum Laufen, der ist für mich körperlich viel belastender und es ist eigentlich viel sinnvoller, das zu üben, ohne dass man vorher super viel geschwommen sein muss und ohne dass man hinterher aufs Fahrrad geht. Weil das ist ja auch so ein Punkt, eigentlich gibt's Schwimmen, Fahrradfahren eher weniger als Koppeleinheiten.
Ja, das gibt's eigentlich gar nicht. Also ich habe es noch nie erlebt, dass jemand das wirklich geübt hätte. Ich kenne es wirklich nur Schwimmen, aus dem Schwimmbecken rauswuchten oder dann halt aus dem See rennen und dann ein bisschen ein paar hundert Meter machen vielleicht oder und dann gleich wieder ins Becken in den See.
Ich kenne es halt nur mit dem Fahrrad zum Schwimmen, vom Schwimmen aufs Fahrrad und gleich wieder nach Hause. Also das ist dann eher praktischerweise. Ja, aber das wäre ja trotzdem so eine Koppeleinheit.
Da habe ich immer super schwere Beine und frage mich, wie ich das im Triathlon machen will. Oder das ging mir zumindest zu Anfang so, als ich noch gar keinen Wettkampf gemacht hatte, habe ich mich immer gefragt, wie soll denn das jemals funktionieren? aber ja, du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Wenn man das Schwimmen auch beim Koppeltraining integrieren möchte, dann eben nur in Kombination mit dem Laufen.
Ja.
Weil es eben in der natürlichen Form nur im Triathlon nur so vorkommt. Und
in der natürlichen Umgebung des Triathleten wird er immer nur von Schwimmen auf Laufen beobachtet.
Genau. Und das kann man tatsächlich auch einfach im Schwimmbad machen, wenn da nicht zu viele Leute sind und man nicht irgendwie Kleinkinder oder Omas und Opas umrennt, kann man auch einfach mal eine Bahn schwimmen, aus dem Becken raus hüpfen, einmal rumlaufen und dann wieder schwimmen. Also wir haben das im Verein auch schon diverse Male praktiziert. Und dann ist es auch alles gar nicht mehr so schwer. Man gewöhnt sich schnell dran und kriegt dann auch irgendwie so eine Technik, wie man schnell aus dem Becken steigt.
Ja. Genau, so ist das. Und wenn man das übt, und jetzt kommen wir so ein bisschen zur letzten Kaffeespende, wenn man das übt, dann kann man tatsächlich ein paar Sekunden im Wettkampf rausholen. Zum einen, weil einem vielleicht nicht schwarz vor Augen wird nach dem Schwimmen. Das ist ein großer Vorteil. Wenn man da einfach konstant und in einer guten Geschwindigkeit weiterlaufen kann, hat man einiges gewonnen. Dann ist es halt auch vom Vorteil, wenn man vom Fahrradfahren kommt aufs Laufen, weil man vielleicht kontrolliert loslaufen kann, man überpaced sich nicht, man verbrennt nicht extrem viel Energie und kann deswegen den ganzen Lauf so wie geplant oder noch schneller durchlaufen. Wenn man dann dadurch auch noch die Wettkampfverpflegung testen konnte und da auf der sicheren Seite ist, dann hat man natürlich was gewonnen. Und wir sagen es, weil nämlich der Andreas uns Kaffee gespendet hat. Wir haben den Andreas letzte Woche Donnerstag beim Triathlon hier in Waiblingen angefeuert. Also nicht nur ihn, sondern alle. Natürlich alle, die da waren, aber unter anderem er hat uns erkannt und hat sich riesig gefreut und das ist auch hier nochmal der Aufruf. Also erstmal danke Andreas für den Kaffee. Bitte Andreas für die Tipps, damit du deine 9 Sekunden fürs nächste Treppchen rausholen kannst. Ich denke, da waren ein paar mit dabei und dann eben auch der Aufruf an alle. Alle, die Triathlon machen und gerade Leute, die auch neu dazukommen und sich in der Community noch nicht so auskennen, Es ist schön, wenn ihr auf der Strecke seid und andere Leute euch anfeuern. Ihr wisst, was euch das gibt. Also stellt euch auch an die Strecke und feuert andere an. Wir brauchen das im Sport. Wir brauchen auch nicht nur Leute, die immer nur für den einen im Wettkampf klatschen, weil es gibt nicht mal ganz viele, die stehen dann da und die feuern nur ihren eigenen Athleten an und sonst gar niemanden. Man darf auch alle anfeuern, man darf alle motivieren. Wenn wir das alle immer zusammen machen, dann wird die Stimmung noch viel geiler im Wettkampf und dann macht der Sport halt auch gleich noch viel mehr Spaß.
Hat nebenbei noch einen netten Effekt. Also wenn man nicht nur einfach an der Laufstrecke steht, sondern vielleicht sich ans Schwimmbecken stellt, dann kann man ganz viele unterschiedliche Schwimmstile beobachten auch. Und fachsimpeln.
Nicht nur das,
und
auch beim Laufen kann man
auch Laufstile beim Laufen. Wir haben beobachtet, was für viele verschiedene Einteiler es gibt und dass Ryzen und Van Rysel eigentlich gar nicht so krass unterschiedlich sind.
Optisch. Also wir sagen jetzt nur optisch. Wir haben uns weder einen Van Rysel noch einen Ryzen Einteiler ausgeliehen da von irgendeinem Teilnehmer. Aber
nein, aber jetzt mal ganz ernst, solche Gelegenheiten sind einfach ideal, um auch ein bisschen Wettkampftaktik zu lernen. Zum Beispiel, wenn man sich irgendwo in der Kurve hinstellt, wo viele Radfahrer vorbeikommen, die da alle wenden müssen. Ist natürlich nicht schön, wenn man dann sieht, wie jemand stürzt. Das passiert leider auch immer mal wieder. Aber auch solche Kurventechniken und sowas kann man sich gut von anderen abgucken. Oder eben, wie steigen die alle aus dem Schwimmbecken raus? Was ist die schnellste Variante?
Oder beziehungsweise, wie soll man es nicht machen? Das sieht man dann ja auch, ne? Wenn jemand die Kurve falsch anfährt und er stürzt, weiß man halt vielleicht auch, wie man es nicht machen soll.
Zum Beispiel, ja, manchmal weiß man auch nicht, wann hat der gebremst oder war da vielleicht irgendwas auf der Fahrbahn. Aber
Zuschauen ist immer gut, anfeuern ist noch besser. Und dann kann man andere eben auch bei ihren Veranstaltungen unterstützen.
Und das gibt einem auch super viel zurück, weil wenn die lächeln, dann gibt es dem Gehirn auch gleich einen Kick. Und man geht viel, viel beseelter und glücklicher wieder nach Hause, als wenn man nicht da gewesen wäre.
Ja, genau, sowieso. Man geht immer glücklicher vom Triathlon nach Hause, als wenn man da hingegangen ist. Das ist einfach ungeschriebenes Gesetz.
Egal, ob als Teilnehmer oder nur als Anfeuerer.
Ja, immer. Triathlon macht das Leben besser. Und ein gutes Koppeltraining macht eben den Wettkampf besser. Wir haben einige Gründe genannt. Ein Punkt ist vielleicht noch die Länge einer Koppeleinheit, die natürlich immer abhängig ist von dem jeweiligen Wettkampf, auf dem man trainiert. Es macht wahrscheinlich wenig Sinn, 3 Stunden Rad zu fahren und 2 Stunden zu laufen für eine Sprintdistanz. Da ist man sehr viel länger unterwegs. Dann ist man wahrscheinlich gut vorbereitet für die Sprintdistanz. schafft sie aber vielleicht deswegen nicht schneller. Man könnte nur vielleicht 2 Sprintdistanzen hintereinander machen. Das gibt es übrigens bei manchen Wettkämpfen auch, aber das ist ein anderes Thema. Von daher, also hängt es immer so ein bisschen davon ab, auf was man trainiert. Und ich selber kann es nachvollziehen und habe da auch Athleten, die das brauchen und möchten, dass man natürlich im Wettkampf vielleicht einmal die gesamte Distanz testet, weil es einem Sicherheit gibt. Das ist aber natürlich auch belastend.
Und das ist auch nur bedingt möglich. Also ja, je länger der Wettkampf dauert, umso unwahrscheinlicher ist es.
Ja, natürlich. Ich kann es aber schon ein Stück weit nachvollziehen, dass man das so ein bisschen möchte. Also zum Beispiel, dass man im Training mal 180 Kilometer Rad gefahren ist, um zu wissen, wie ist das in der Langdistanz. Das muss man nicht. Das sind eben Athleten sehr unterschiedlich. Ich würde niemandem jetzt per se raten, so eine lange Einheit zu machen oder dann auch eine sehr lange Koppeleinheit. Aber wenn man auf eine Mitteldistanz trainiert und man ist mal 2 Stunden Rad gefahren und 1 Stunde gelaufen, dann weiß man schon, in welche Richtung es geht. Natürlich ist auch nur mal eine super Einheit, dass man 2,5 bis 3 Stunden Rad fährt und dann halt nicht vielleicht Wettkampftempo, sondern eher ein bisschen entspannter und dann vielleicht noch 15 Kilometer läuft. Wichtig ist dabei halt zu gucken, die Entfernung, den zeitlichen Abstand zum Wettkampf dann relativ groß zu halten, damit man sich davon auch nochmal erholen kann. Sowas eine Woche vorher zu machen im Renntempo, das macht mehr kaputt, als es gut macht. Aber da sind Menschen eben unterschiedlich. Der eine braucht es für seine Selbstsicherheit, die andere braucht es nicht und macht deswegen halt weniger. Aber wenn man die Belastung testen möchte und wenn man die Verpflegung testen möchte, dann ja, so 2 Stunden Rad, 1 Stunde Laufen ist auf Olympisch schon sehr gut. Auf Mitteldistanz würde ich das auf jeden Fall so machen.
Ja, für Olympisch finde ich es eigentlich schon zu viel.
Ist fast schon zu viel, genau.
Weil du läufst ja dann auch nur 10 Kilometer und viele Leute laufen das ja auch unter einer Stunde.
Ja, das meine
also
ich.
Also in der Regel hält man ja die Distanzen im Koppeltraining eher kürzer, als der Wettkampf ist.
Ja.
Aber da kann man dann sehr viel rumspielen mit der Intensität und man sagt, okay, das Radtraining oder der Radpart wird halt eher in meinetwegen Zone 2 oder Zone 3 gefahren und der Lauf dann ein bisschen härter.
Ja, oder man steuert es zum Beispiel über, man könnte jetzt auch sagen, 80% Race Pace, dass man halt sagt, okay, ich will im Rennen halt irgendwie den und den Schnitt fahren und dann setze ich es ein bisschen niedriger an fürs Training oder ich mache eine Aufwärmphase, ich fahre eine gewisse Zeit mich ein, ruhig und entspannt und dann mache ich eben ein Part Renntempo und dann gucke ich wieder, dass ich ein bisschen runterkomme, fahre wieder ein bisschen entspannter, bevor ich dann zum Laufen gehe.
Auch das ist natürlich möglich, dass man innerhalb der Disziplin noch variiert und eben zum Beispiel so einen harten Part quasi in der Mitte fährt, aber aufwärmen und abwärmen sozusagen mit integriert, was sowieso auch nicht schlecht ist, dass man eben in den letzten paar hundert Metern oder im letzten Kilometer vor dem Laufen die Beine noch mal ein bisschen lockert und entspannt. Damit die eben nicht einfach schon krampfen, wenn man gleich losläuft.
Ja. Wobei es auch gut ist, dass wenn man dann mal merkt, man hat das irgendwo, man hat unter irgendwelchen Bedingungen Krämpfe dann beim Laufen, hat man genug Zeit, um irgendwas zu tun, was die Krämpfe abstellt, bevor man eben dann im Wettkampf ist.
Genau. Also, aber um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, wir haben jetzt alle Distanzen so ein bisschen in einen Topf geschmissen, aber klar ist jetzt, glaube ich, für eine Sprintdistanz eher vielleicht 2/3 von dem Umfang, den man im Wettkampf auch macht oder bis zu 2/3. Und für die anderen Wettkämpfe kann man das auch mehr oder weniger so handhaben. Aber ich würde mich da immer rantasten und nicht nur ein Koppeltraining vor dem Wettkampf machen, sondern vielleicht mal 3, 4, also jedes Wochenende ein Koppeltraining oder jedes zweite Wochenende. Dann hat der Körper auch Zeit, diese Reize zu verarbeiten und umzuwandeln in noch eine höhere Leistungsfähigkeit.
Genau.
Und dann kann man, wie gesagt, entweder mit der Distanz spielen oder mit der Intensität. Beides gleichzeitig ist halt immer blöd, weil es manchmal auch eine Überforderung sein kann. Aber das geht eben in allen möglichen Spielarten. Und es geht theoretisch auch so, dass man zum Beispiel mehrere Durchläufe macht. Also, dass man meinetwegen 10 Kilometer Rad fährt, 1 Kilometer läuft und das Ganze macht man 3-mal.
Ja.
So. Oder wie auch immer, 2, 3 Kilometer laufen ist ja auch okay, kommt jetzt halt auf die Distanz und so an, was man für ein Ziel hat. aber dann hat man wirklich einen richtig, richtig hammergroßen Reiz gesetzt und muss auch extrem darauf achten, dass man das gut verpflegt und auch im Nachhinein dafür sorgt, dass man dann wieder fit ist. Also, dass man da genug Kohlenhydrate und Protein wieder reinschaufelt. Denn erfahrungsgemäß hauen gerade diese Koppeleinheiten extrem rein. Erst recht, wenn man sich nicht gut verpflegt und es dann draußen auch noch sau heiß ist.
Ja, und da der Hinweis auch zum Schluss nochmal ganz kurz. Wenn du nach dem Training hin und wieder oder öfter mal total kaputt bist, gibt's ein neues Video bei uns auf YouTube. Lotta hat da ein bisschen was zu erklärt, woran das liegen kann und was man dann natürlich auch machen kann. Also einfach mal bei uns auf YouTube vorbeischauen. Ansonsten, wenn man hier noch kein Abo hat, den Podcast abonnieren. Erzählt euren Freunden davon, das ist immer die beste Werbung für uns und unterstützt uns natürlich auch ein bisschen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, oder?
Schon rum?
Ja.
Ich bin ganz erstaunt, das ging ganz schön schnell.
Heute ging es richtig schnell, aber koppeln geht immer schnell.
Alles klar, dann viel Spaß beim Training und vielleicht auch beim Wettkampf, dann natürlich auch vor allem immer gute Beine und viel Erfolg.
Bis nächste Woche.
Bis dann.
Ciao, ciao.